Wie riecht der Tod? Also wer schon mal so Verwesungsgeruch in der Nase gehabt hat, das ist nicht angenehm. Ich erinnere mich gut, ich war in der 5. Klasse und in unserem Klassenraum hat es furchtbar gestunken. Und der Gestank, der ist immer stärker geworden, es hat nicht nachgelassen. Man wusste nicht warum. Wir sind später dann, mussten wir sogar den Klassenraum wechseln und endlich hat man so hinten an der Rückwand des Klassenraums war eine riesige, feste, dicke Korkwand installiert. Und erst als man die abgenommen hat, hat man gemerkt, da war so ein vergittertes Rohr da hinten dran, das zu irgendwelchen uralten Rohrsystemen führte. Und da musste irgendwo ein Tier verendet sein und dann wunderbar verwest sein. Und in unserem Klassenraum kam also immer dieser Geruch raus. So ein Geruch, den mag keiner gern. Das ist unangenehm und unerträglich. Da will man weg. Wir hören heute und haben die Predigt über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 24, wer es mitlesen will. Am Sabbattag hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe, heißt es. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Die Frauen spielen in den dunkelsten Stunden am Kreuz und am Grab eine ganz zentrale Rolle. Was haben sie gemacht? Sie haben Salben vorbereitet. Man hat das damals im Orient gemacht, um die Toten damit einzubalsamieren, um den Geruch des Todes zu übertünchen, überdecken. Aber die Person blieb ja trotzdem tot. Es ist nur überdeckt. Es entsteht kein neues Leben. Und was die Frauen machen, ist so eine ganz typische Gefahr, Dinge zuzukleistern, zu übertünchen. Und das ist ja nie eine echte Lösung. Die Salben sind ein Zeichen des Todes. Es ist endgültig. Die Frauen glauben und rechnen nicht damit, dass Jesus nochmal ins Leben zurückkommen könnte. Sie gehen nicht von der Auferstehung aus, sonst hätten sie die Salben nicht angerührt. Und bis heute ist es so, dass häufig mangelnder Glaube Dinge außerhalb unserer natürlichen, die außerhalb unserer natürlichen Möglichkeiten liegen, ja, dass wir es dann übertünchen oder wegrationalisieren. Also, da ist ein Text in der Bibel, da geht es um eine körperliche Heilung. Und hinterher wird er dann ausgelegt und sagt, ja, das ging natürlich um die Zuwendung zum Menschen. Schon habe ich kein Problem mehr mit der Heilung, die ich selbst nicht machen kann. Oder wenn ich dann lese und sehe, da steht, oh, die Israeliten flohen aus Ägypten durchs Rote Meer und der Herr teilte das Meer. Und da heißt dann, ja, das war nur 50 Zentimeter hoch. Ja, also man kann immer Sachen wegdiskutieren, rationalisieren, sagen, das ist bildlich, das ist symbolisch, das musst du so und so verstehen. Das war gar nicht so gemeint. Man kann alles wegschaffen und zugleistern und übertünchen. Das ist so ein bisschen die französische Art. Also nicht aktuell, aber früher. Ihr kennt das. Pudern statt waschen. Parfümieren. Ja, das riecht im ersten Moment gut, aber diese Note unten drunter, die bleibt halt. Das ist nicht ganz so angenehm. Das war jetzt kein Vorschlag für eure Hygiene, ja? Vers 2, da sahen sie, dass der Stein, mit dem der Eingang des Grabes verschlossen war, weggewälzt war. Die Frauen eilen zum Grab in aller Frühe. Sie sind so beschäftigt, sie sind so voller Gedanken, jetzt den Leichnam einzubalsamieren. Sie haben völlig den schweren Rollstein vergessen, mit dem die Grabhöhle verschlossen worden war. Es sind verschiedene solcher Grabsteine gefunden worden in Israel und die Dinger sind extrem schwer. Die wiegen so meistens zwischen 1 bis 3 Tonnen. Das ist richtig schwer. Und die Frauen sind alleine und ohne den entsprechenden Hebel haben sie überhaupt keine Chance, den Stein zu bewegen. Umso besser, dass er bereits weggewälzt ist. Prima. Wisst ihr, so wie diese Salbe ein Zeichen des Todes ist, so ist der Stein ein prächtiges Sinnbild für die Auferstehung und das Leben. Was für Menschen völlig ausgeschlossen ist, was unmöglich ist, die Frauen hätten diesen Stein nie und nimmer bewegen können, das ist bei Gott möglich. So wie der Stein den Frauen den Zugang zu Jesus verwehrt, so rollt Gott selbst die Dinge beiseite, die uns den Zugang zu ihm verwehren und blockieren. Am Kreuz von Golgatha räumt Jesus all diese schweren Felsbrocken der Schuld, des Versagens weg, nimmt es auf sich und macht den Weg zu Gott frei. Auch die Hindernisse, die dich vom Vater im Himmel trennen, sind für Gott nicht zu groß und zu schwer. Amen. Er kann das und er will das gerne tun. Jesus will all das wegräumen. Manchmal sagen wir so leicht Amen im Allgemeinen. Deswegen möchte ich es noch etwas konkreter fassen. Deine Bitterkeit über das, was nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast. Alte Verletzungen, zerbrochene Träume, Schuld, die du anderen nicht vergeben kannst, was sie dir angetan haben. Gewohnheiten, Süchte, Vergnügungen, die du nicht loslassen willst, die dich aber von Gott trennen. All das will er nehmen und wegräumen. Du musst es nicht alleine tun. Du kannst es auch gar nicht alleine. So wie die Frauen den Grabstein nicht bewegen können, Gott will es tun in seiner Kraft, in seiner Auferstehungskraft. Vers 3. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. So schnell stellt sich nicht immer Verstehen und Glauben ein. Der Stein ist weg und sie suchen weiter die Leiche. Wisst ihr, auf eingefahrenen Bahnen, wo wir eingelaufen sind, da kommen wir nicht so leicht raus. Jesus ist fort, das Grab ist leer. Vers 4, während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in leuchtend hellen Gewändern zu ihnen. Man kann hier sehr schön sehen, die Frauen kommen nicht selbst auf den Trichter. Die Erkenntnis stellt sich nicht einfach so ein, sie brauchen Hilfe. Sie brauchen eine Offenbarung von Gott. Zwei Männer in leuchtenden Gewändern, sprich zwei Engeln, sie sind da, um ihnen zu helfen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Vers 5. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden, den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wisst ihr, keiner rechnet damals mit der Auferstehung. Die haben nicht alle da gesessen und gesagt, oh, jetzt kommt's gleich. Nee. Die Auferstehung war beispiellos, sie war gegen ihre Erfahrungen und Gott schafft was völlig Neues. Die Menschen sind damals schon so gewesen, wie wir heute auch sind. Denn wie machen wir Dinge? Wir schließen von uns auf andere, von unserem Erleben auch immer aufs Ganze. Ja, und keiner hat damals Gott auf der Rechnung. Keiner rechnet mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten. Der lebendige Gott kann. Er ist der Herr über Leben und Tod. Der Engel sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Heute Morgen können wir es anders sagen. Er ist hier, denn er ist auferstanden. Jesus sagt dann weiter, erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe, als ich noch in Galiläa war. Vers 7, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Jesus hat ihnen alles vorher gesagt, angekündigt, dass er gekreuzigt werden würde, dass er sterben würde und nach 3 Tagen auferstehen. Da kann man eigentlich denken, Mensch, sie haben es doch gewusst. Warum haben sie nicht anders sich verhalten? Aber mal ganz ehrlich, wie oft sagt uns jemand etwas, der schon mehr Erfahrung hat, der Dinge schon erlebt hat? Wir hören das und hören es doch nicht. Und wenn wir unsere eigene Erfahrung gemacht haben, denken auf einmal, ach, das hat er mir ja schon gesagt gehabt. Wir können es oft nicht fassen und nicht verstehen, wenn es nur gesagt ist. Bis heute ist es so, dass Jesus sich in die Hände sündiger Menschen gegeben hat. Und es kommt darauf an, was wir daraus machen. Welchen Raum wir ihm geben. Und schon oft ist er wieder und wieder missbraucht und gekreuzigt worden. Vers 8, da erinnerten sich die Frauen an jene Worte von Jesus. Das beste Mittel dagegen, Jesus misszuverstehen und zu missbrauchen, ist auf ihn selbst zu hören. Sein Wort zu lesen, zu erinnern, zu meditieren, zu verinnerlichen, das ist ein ganz starkes Korrektiv, wenn wir anfangen, uns immer unsere Bilder darauf zu projizieren, was richtig ist und wie es sein sollte. Vers 9. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna, um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die drei Frauen behalten ihre Erlebnisse nicht für sich. Sie erzählen alles weiter und teilen es mit den Aposteln. Vers 11, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Wunderbare Reaktion. Wenig aufbauend und ermutigend. Ihr habt euch das eingebildet. Geschwätz. Ihr habt Wahnvorstellungen. Sie glaubten ihnen nicht. Unglaube als Reaktion auf die gute Nachricht von der Auferstehung von Jesus von den Toten, das kannst du heute noch ganz genauso 1:1 erleben. Kann dir ganz genauso gehen wie den Frauen. Das ist zu krass, zu verrückt, das ist gegen alle Logik. Das ist was für schwache Leute, die so Hilfsmittel brauchen, Krücken. Hören allein reicht oft nicht. Menschen brauchen eine Begegnung, ein Erlebnis mit dem lebendigen Gott. Und auf einmal ist alles anders. Wo es vorher dunkel war, ist auf einmal, als hätte jemand den Lichtschalter angeschaltet. Wir haben das gerade erst wieder so wunderbar im Alpha-Kurs erlebt. Leute, die am Anfang gesagt haben, ich bin hier, aber was ihr da erzählt, was soll ich davon halten? Und auf einmal jetzt am Ende, der Mensch, ich habe was erlebt, ich habe was gespürt, ich habe was wahrgenommen von Gottes Kraft, von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit. Vers 12. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Ein einziger von den 11, einer wird aktiv. Er will das selbst sehen und überprüfen. Wisst ihr, oft ist ja gar nicht so, dass das Problem ist, dass die Leute nicht glauben. Ist ja sehr verständlich, wenn man was nicht erlebt hat. Aber die meisten halten sich die Sache auch direkt auf Distanz. Das bewegt mich in keinster Weise. Petrus ist anders. Er reagiert darauf. Und das ist viel besser als ein bloßes Verharren im intellektuellen Unglauben. Denn wenn man anfängt zu sagen, ich gucke nach, ich schaue genau hin, ich will es selbst rausfinden, dann mache ich mich auf einen Weg, wo ich auch etwas rausfinden kann. Im Lukas-Evangelium ist an dieser Stelle eine Geschichte eingeschoben. Ich werde sie nur kurz zusammenfassen, das sprengt heute den Rahmen der Predigt, das wäre eine eigene Predigt. Da wird von zwei Jüngern berichtet, nicht von dem engeren Kreis, sondern vom weiteren Kreis, die, nachdem Jesus jetzt gekreuzigt ist, machen sich auf ihren Weg nach Hause zurück in ihr Heimatdorf, nach Emmaus. Man läuft fast den ganzen Tag bis dorthin zu Fuß. Sie sind unterwegs. Unterwegs gesellt sich ein Dritter zu ihnen, so auf so langen Wanderungen. Die Leute sind gern zusammengelaufen. A, es war unterhaltsamer. B, es war sicherer. Sie reden dort über das, was sie erlebt haben in den letzten Tagen in Jerusalem. Der Fremde gibt schlaue Kommentare, erzählt von den aus den fünf Büchern Mose und von den Propheten. Aber die beiden Jünger haben keine Ahnung, wer er ist. Sie kommen zu ihrem Heimatdorf, es ist fast Abend. Sie sagen, hey, geh doch nicht weiter, es ist gefährlich, bleib bei uns, du kannst bei uns sein. Als sie sich zusammen zu Tisch setzen, dieser Fremde nimmt ganz selbstverständlich, als wäre er der Hausherr, das Brot, betet, bricht es und auf einmal denkt an den Lichtschalter. Bang! Auf einmal gehen in die Augen auf und denken, es ist der Herr! Und in dem Moment ist er weg. Schade. Und dann denken sie, ja Mensch, die ganze Zeit, als der geredet hat, es kam uns irgendwie vertraut vor. Es hat sich gut angefühlt in unserem Herzen. Kein Wunder, es war ja auch der Herr. Die zwei, die gerade den ganzen Tag gelaufen sind, haben nichts Eiligeres zu tun, als wieder zurück nach Jerusalem zu rennen und sagen, das müssen wir allen anderen erzählen. Der Herr lebt, er lebt, er lebt. Sie rennen nach Jerusalem zu allen anderen Aposteln und sagen, stellt euch vor, der Herr lebt. Alles klar. Die Nächsten. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jesus tritt in ihre Mitte hinein, in die Versammlung seiner Jünger, die zu 90% ungläubig sind. Und begrüßt sie und sagt, Shalom, Friede sei mit euch. Nach der Auferstehung ist es ja immer noch der gleiche Herr, der sie liebt, der sie kennt, der zu ihnen kommt und der zu uns kommt. Vers 37. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus ist da, er redet mit ihnen und sie glauben nicht an die Auferstehung. Sie denken, das ist ein Geist, ein Wiedergänger. Die Jünger sind genau wie die Frauen am Grab. Sie raffen es nicht. Es sprengt ihren Denkhorizont. Es ist gegen alle Erfahrung, gegen alle Erwartung. Das ist interessant. Unser Erwartungshorizont limitiert ganz häufig das, was wir überhaupt wahrnehmen können. Es prägt das. Und damit natürlich auch, indem wir nur gewisse Sachen wahrnehmen können, auch nur das, wie wir reagieren können und was wir empfangen können. Also das ist auch eine ganz allgemeine Weisheit, das gilt aber auch hier. Also die Amis sagen gern dazu, thinking out of the box. Und das heißt, meistens denken wir halt in der Box. Und wenn die Auferstehung halt daneben dran steht, ist es sehr schwierig. Dann muss erst die Box weg. Jesus fragt sich, Vers 38, warum seid ihr so erschrocken? Wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an, ich bin es wirklich. Berührt mich, überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Die erste Reaktion der Jünger ist überhaupt gar nicht geistlich. Sondern ihre erste Reaktion ist Angst. Zweifel füllen ihr Herz. Und Angst und Zweifel, ihr Lieben, sind zwei absolute Killer, was unsere Verbindung, unsere Beziehung mit Gott angeht. Angst und Zweifel drücken die Luft ab. Zweifel ist das Gegenteil von Glaube. Und Angst ist das Gegenstück zur Liebe. Was prägt und füllt dein Herz? Was ist deine Erwartungshaltung? Wem gibst du Raum? Angst oder dem Glauben? Zweifel oder Liebe? Ganz entscheidend ist es, worauf du schaust. Wenn du Probleme anschaust und Sorgen und Schwierigkeiten, werden meistens Angst und Zweifel groß. Wenn du auf Jesus schaust, Angst, also Probleme und Schwierigkeiten sind nicht weg, die gibt es ja immer noch. Aber dein Fokus ist anders. Und anderes füllt dein Herz. Nämlich der Glaube wächst, die Liebe wächst. Und dann kann man ganz anders mit seinen Problemen und Schwierigkeiten umgehen. Also wenn das nächste Mal in dir Angst groß wird, Zweifel groß werden, wenn du dann anfängst zu sagen, oh, ich habe ein Stöckchen und fang jetzt mal richtig an, in Angst und Zweifeln rumzurühren. Oh, ist das eine schöne Suppe. Ja, dann wird dich das füllen und wird umso stärker werden. Nein, guck auf Jesus, wenn das hochkommt, wenn das groß werden will. Vers 41, da sie vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Oh, Jesus ist so herrlich nüchtern. Habt ihr was zu essen da? Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Was meint er? Hat er wirklich Hunger gehabt? Nein, der will ihnen helfen. Zu zeigen, er ist kein Geist, er kann was essen. Und wisst ihr auch, Essen hilft auch immer, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Hat man schon mal den Mund voll, ist beschäftigt, die Jünger haben was zu tun, sie können was Praktisches machen. Jesus ist da ganz liebevoll mit seinen Jüngern. Habt ihr nicht was zu essen für mich? Und wisst ihr, so langsam schlägt die Stimmung um. Ja, wenn der sogar isst, der scheint ja tatsächlich kein Geist zu sein. Wir sehen das nicht durchfallen, das Stück Fisch. Und Freude wird er auf einmal. Freudiger Unglaube, sprachlos vor Begeisterung. Genau die richtige Reaktion auf die Auferstehung. Wow! Der Tod ist besiegt. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus lebt. Was für eine gute Nachricht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Jesus hilft seinen Jüngern, die Ereignisse einzuordnen. Er sagt, all das habe ich doch bereits zu meinen Lebzeiten zu euch gesagt. All das erfüllt sich jetzt. Alle Verheißungen der Propheten und im Psalm sind jetzt in Erfüllung gegangen. Jesus ordnet die Auferstehung ein, all seine Zuhörer, all seine Jünger waren Juden, und er ordnet sie ein in den jüdischen Kontext. Er sagt, ich bin der Messias, der versprochene Retter. Vers 45 und 46, er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Man kann das gar nicht deutlich genug sagen. Wir haben einen jüdischen Messias. So wie er im Alten Testament angekündigt wurde. So ist er gekommen, so hat sich's erfüllt. Für uns ist er ein Mensch geworden. Für uns hat er gelitten. Für uns ist er am Kreuz gestorben als das Lamm Gottes. Davon haben wir am Karfreitag mehr gehört. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. 3 Tage war er nach jüdischer Zeitrechnung tot. Die haben ja anders gerechnet als wir. Der Tag beginnt immer abends, nicht morgens. So kommen die auf 3 Tage. Jesus tut das Unmögliche. Er durchbricht die Mauer des Todes. Und wisst ihr, sonst ist das eine Einbahnstraße, der Tod. Sobald du die betrittst, kommst du nur auf der einen Seite raus. Nur Jesus, für den ist es anders. Er kann hin und her. Vers 47. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Mit der Auferstehung beginnt eine neue Zeitrechnung. Wir sagen ja, wir schreiben ja immer nach Christus. Besser wäre eigentlich zu schreiben mit Christus. Es öffnet sich etwas Neues für alle Menschen, nicht nur für die Juden wie bisher. Eine Umkehr weg von meinen eigenen Wegen in die Nachfolge von Jesus hinein, ausgerichtet auf Gott zu leben, wird möglich. Sünden werden vergeben. So bekommt man neues Leben. Jetzt direkt und es gilt dann auch bis in die Ewigkeit hinein. Jesus ist nicht der Einzige, der auferstanden ist, sondern der Erste. Und er hat versprochen, es gilt für alle, die an mich glauben, sie werden auch auferstehen. Jeden Einzelnen werde ich rausrufen aus dem Tod und sie werden auch auferstehen. Ihr seid Zeugen für das alles, sagt Jesus, aber ich aber werde die Kraft aus der Höhe zu euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Wisst ihr, es kommt sogar noch besser. Jesus verspricht den Jüngern, ihr müsst das nicht alles alleine machen, sondern die Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist wird kommen und euch erfüllen. Und so können wir heute schon die Kraft der Auferstehung erfahren, erleben, davon erfüllt werden. Auferstehung ist nicht nur vor fast 2000 Jahren passiert und wird nicht nur am Ende der Zeit noch einmal sein, wenn alle herausgerufen werden zum letzten Gericht, sondern die gleiche Kraft ist anwesend heute Morgen hier unter uns und du kannst von dieser Kraft der Auferstehung berührt und erfüllt werden. Wie wir es vorhin gehört haben bei einem der Bilder, es passiert aber nur, wenn ich mich danach ausstrecke. Dafür öffne, einen Platz in meinem Leben dem gebe. Wir wollen dafür jetzt eine Gelegenheit haben. Wir werden das so machen, Lobpreisteam wird spielen und ich lade dich ein, dich danach auszustrecken. Das muss keiner tun, das ist völlig freiwillig. Man kann das auf seinem Platz tun, genauso wie man sitzt. Man kann seine Hände hinstrecken, man kann auch zum Kreuz treten. Ich strecke mich aus. Ich knie davor. Ich möchte es. Komm mit deiner Auferstehungskraft in mein Leben. Komm, Jesus.